Hallo.
Hier sind Tanja.
Und Matze.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime Up Your Life.
Mord und Totschlag. Tanja, heute an einem Dienstag?
Ja, und zwar dauerhaft.
Genau. Wir haben unseren Podcast etwas verlegt vom Samstag bzw. Sonntag auf Dienstag aus
organisatorischen Gründen.
Genau, richtig. Tanja, heute haben wir noch was in petto.
Genau.
Und zwar die Auflösung unserer Verlosung. Wir hatten ja einen Monat Podimo gratis verlost.
Aber zweimal.
Zweimal, genau. Für zwei, also ja, genau, für zwei Hörerinnen oder Hörer. Aber Podimo kam uns da leider zuvor, denn die haben nämlich einen Monat für 99 Cent jetzt angeboten. Und das finden wir natürlich doof, jetzt ein Abo für 99 Cent zu verlosen. Und deswegen haben wir uns entschieden, wir legen da noch einen Monat drauf. Und somit haben sich unsere Hörerinnen und Hörer, in diesem Fall war es ja sogar ein Mann und eine Frau,
ja,
sich sehr darüber gefreut, dass sie halt zwei Monate Podimo bekommen von uns.
Genau. Wir haben auch schon beide schriftlich informiert und bedanken uns aber natürlich auch bei allen anderen, die mitgemacht haben. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal.
Genau, das sollte nicht das letzte Mal gewesen sein.
Ja.
Bevor wir jetzt loslegen, bin ich in einem anderen Forum auf einen ähnlichen Podcast gestoßen. Und zwar, das macht die liebe Katja. Und zwar, der Podcast heißt
Crimes and Horses.
Genau. Und in diesem Podcast geht es natürlich auch um Mord und Totschlag.
Genau, auch um Crime-Fälle, allerdings häufig etwas seltenere, allerdings sehr perfide Fälle.
Genau, also hört da gerne mal rein, ist auch sehr interessant.
Und da die liebe Katja eine Pferdeliebhaberin ist, verknüpft sie in dem Podcast am Schluss das Ganze immer noch mit einer kleinen Information zum Thema Pferde. Das ist kurz und knapp, aber ich denke auch für jeden, der jetzt nicht so pferdeaffin ist, einfach eine total spannende Information, die man da immer noch mitnehmen kann. Und so wird das Ganze dann irgendwie rund.
Unser Allgemeinwissen wird noch ein bisschen aufpoliert.
Ganz genau.
Gut, Tanja, dann kommen wir aber jetzt mal zu unserem Podcast und zu meinem ersten Fall. Und zwar, ich nehme euch heute mal mit nach Südafrika.
Oh, da waren wir da schon mal? Ich glaube nicht.
Nee, ich glaube auch nicht. Und zwar, da geht es um die Familie Steenkamp, die am Nordkap in Südafrika gelebt haben, muss ich leider sagen. Also jedenfalls bis auf eine Person. Und zwar da, wo sie gelebt haben, ist es nicht so dicht besiedelt. Also das sind ja Farmer und die sind immer so, ja, alle 10, 20 Kilometer ist dann mal ein Haus. Mhm. So musst du dir das vorstellen. Mhm. Also ist es eigentlich schon für Kriminalität eigentlich ein idealer Ort.
Ja.
2019 gab es 552 Angriffe auf Farmer und davon sind 57 mit Todesfolge gewesen.
Oh.
Also ganz wenig ist nicht, aber im Verhältnis zu Südafrika generell ist es eine niedrige Kriminalitätsrate. Und oft sind das so Attacken, die gewalttätig, oftmals auch mit Folter sind. Und meist werden dann so Haushaltsgüter gestohlen und Autos. Und dann eventuell gegebenenfalls auch der Besitzer getötet. Jetzt komme ich zu unserer Geschichte. Am 9.04.2012 kam der 15-jährige Don Steenkamp in das Polizeirevier und hat da einfach nur geschrien, es sind alle tot. Es sind alle tot. Der hat dann erzählt, dass Unbekannte seine Mutter, sein Vater und seine 14-jährige Schwester, die Martella, getötet haben. Er selbst war in einem Schuppen und hat sich da versteckt.
Das heißt, es war reiner Zufall eigentlich, dass er nicht getötet wurde?
Genau. Und hat so lange dort verharrt, bis er nichts mehr gehört hat, bis es also totenstill war.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Und ist dann halt auf diesem Schuppen gekommen und in die Wohnung gelaufen. Und da waren alle drei Familienangehörigen tot. Die Familienmitglieder hatten alle Schüsse im Kopf und lagen dicht aneinander im Wohnbereich. Aber hinter vorgehaltener Hand und hinter verschlossenen Türen stellten sich Fragen. In einem Haus, wo solche Tat geschieht, fehlen Einbruchsspuren. Das Handy wurde nicht gestohlen. Mehrere Handys lagen da rum. Die Portemonnaies lagen auf dem Tresen mit viel Geld drin. Schränke waren nicht durchsucht. Waffen, Munition, alles war da.
Und also
die Schränke waren offen.
Kein Raubüberfall.
Genau. Die Autos waren da. Es ist alles untypisch für so einen Fall. Und es waren auch keine flüchtenden Spuren zu finden. Und warum ist der Junge unversehrt entkommen? Stellt sich auch diese Frage. Normalerweise werden bei solch Überfällen alle Angehörigen nicht verschont.
Ich hatte das so verstanden, dass der Junge gar nicht in dem Raum war, in dem Gebäude.
Nein, der war ja im Schuppen.
Genau.
Genau.
Und dann hätte ich jetzt gedacht, dass er einfach nicht entdeckt wurde und deshalb verschont wurde.
Ja, das kann natürlich sein. Die Polizei ermittelt dann unter Hochdruck. Es gab keine Hinweise auf irgendwelche Täter. Und in Südafrika war das total das Thema, dieser Fall. Das Ergebnis am Tatort, 3 Opfer von einem Revolver Kaliber 357. Danach exekutiert mit einem Gewehr Kaliber 22. Der Junge sagt, er hat die Waffen auf dem Hof gefunden. Die hätten die Täter weggeworfen. Ein zerrissenes T-Shirt des Jungen wurde im Zimmer gefunden, mit Blut.
Das ist ja schon mal sehr mysteriös.
Ja, ne? Mhm. Aus Mitleid haben sie Don erlaubt, sich das Blut vom Körper zu waschen, da dieses von seiner Schwester stammte. Sie sei in seinen Armen gestorben, hat er gesagt.
Das heißt, er hat 10 Minuten gewartet, ist dann rübergelaufen, genau. Seine Schwester hat noch gelebt, ist ja. Dann gestorben und dann ist er losgelaufen.
In den Armen. Mhm. Genau. Ist seine Version. Mhm. Später haben sie dann Spuren gesichert am Körper des Jungen und Kratzspuren am Hals des Jungen. Oh. Die wurden dann fotografiert und dann am Arzt weitergeschickt. Der Chefermittler hatte dann den Zeitablauf nach seiner Erzählung des Jungen nochmal recherchiert. Und zwar um 18.30 Uhr hat Don das Haus verlassen und sein Vater und seine Schwester hatten eine Sendung im TV gemeinsam geschaut, das hat er erzählt. Die Mutter habe am Computer gearbeitet. Dann fielen die Schüsse im Haus. Aus Angst habe er sich für 10 Minuten im Schuppen versteckt. Als es ruhig war, rannte er ins Haus. Hier fand er die tote Mutter und den Vater. Seine Schwester hat noch gelebt. Als er sich über sie gebeugt hat, hat sie ihn gepackt und an T-Shirt gezogen und das dabei so gezerrt. Mhm. Genau. Und dann hat sie ihn auch am Hals getroffen und davon stammen dann auch die Kratzer. Und sie hat noch zu ihm gesagt, dass sie ihn sehr liebt und dann ist sie gestorben in seinen Armen. Und der Junge, der fand das Blut so eklig in diesem Moment von seiner Schwester in seinem Körper, dass er sich das halt ausgezogen hat. Und deswegen haben die Ermittler das dann auch gefunden.
Ja,
so angeblich. Genau. Mhm. Und dann ist er zurück in den Schuppen gelaufen. Er hat angeblich wieder eine Reihe von Schüssen gehört. Dann ist er in den Truck seines Vaters gestiegen und zur Ausfahrt der Farm gefahren. Dort hat er im Gras die Waffen gefunden und die eingesammelt und mit zur Polizeiwache genommen. Etwas entfernt hat er nochmal gestoppt, den Wagen, und ist zu den Hütten von den Farmarbeitern gegangen und hat denen gesagt, die sollen in Deckung gehen, auf dem Hof sein Angreifer, also auf der Farm sein Angreifer. Und danach hat er seine Fahrt fortgesetzt, 8 Kilometer entfernt zur Polizeistation. Und jetzt kommt es. Jetzt ist es 18.50 Uhr, laut Ermittlung. Aber was der Junge nicht wusste, seine Mutter hat ihre Schwester eine SMS geschickt um 18.34 Uhr. Eine harmlose Nachricht, wo es um Urlaubspläne ging. Mhm. Und das wird nachher später zu einem brisanten Beweisstück. Die Schüsse mussten also nach 18.34 Uhr gefallen sein.
Wobei man ja sagen könnte,
passt so ein bisschen.
Ja, aber da kann sich der Junge ja auch irren. Ich meine, war es jetzt 18.30 Uhr, war es 18.40 Uhr? Ja. Ne?
Aber generell hätte er nur insgesamt für alles 16 Minuten Zeit gehabt. Und das hätte er nicht geschafft in diesem Zeitraum. Für die Schwester der Mutter war es nun ganz schwer, einerseits ihn zu trösten und andererseits ihn zu verdächtigen, weißt du, wie ich meine?
Ja.
Sie hat auch gesagt, ich sehe den Jungen so als zwei Personen. Also erstmal den Don vor der Tat und danach. Und der Zweifel bleibt, sowie die Hoffnung, dass man vielleicht doch falsch liegt. Mhm. So, am 21. August, also 4,5 Monate nach der Tat, wird Don Steenkamp verhaftet.
Wo hat er denn dann gelebt? Der war ja dann noch minderjährig.
Genau, der hat einen Vormund.
Ah, okay.
Er wird beschuldigt, seine Mutter, Vater, Schwester kaltblütig ermordet zu haben. Und hinzu kommt noch die Behinderung der Justiz wegen der Behauptung des Farmangriffs. Mhm. Und die Schwester der Mutter, die war auch stets im engen Kontakt mit den Ermittlern. Und zwar, der Ermittler nahm sich auch die nötige Zeit zum Aufklären des Verbrechens. Er hatte selbst einen 15-jährigen Sohn und konnte sich die Tat auch irgendwie nicht richtig vorstellen.
Ja.
Und da dieser Druck auch so hoch war, auch von der Presse was zu hören, weil die haben auch nichts an der Presse rausgegeben, musste jeder Schritt der Polizei auch richtig korrekt sein und gut überlegt. Mhm. Deswegen haben die auch nach außen hin gar nichts preisgegeben. Dann war es soweit. Alle waren gespannt auf das erste Erscheinen des Jungs vor Gericht. Und zwar, da gab es hier diese Kautionsanhörung. Und da lüftete erst der Chefermittler den Schleier. Er erläuterte die Beweislage. Mhm. Das finde ich jetzt auch spannend.
Ja, total. Ne?
Und zwar aus dem Bericht der Pathologie ging hervor, dass auf dem Vater und der Mutter nicht nur geschossen wurde, sondern auch darauf eingeschlagen mit dem Revolvergriff. Mhm. Wohl möglich. Aber jetzt kommt's. Martella, die Schwester von ihm, die 14-Jährige, hatte auch Verletzungen an Händen und Armen. Womöglich auch Anzeichen einer Gegenwehr. Und dann gab es noch so einen Chatverkehr mit einem Freund. Und zwar kurz nach der Bluttat hat er dem Freund geschrieben und der Freund hat zurückgeschrieben, wen verdächtigen Sie? Dann hat Don geschrieben, mich. Und der Freund, gibt es keine anderen Fingerabdrücke? Don, nein, nur meine. Dann hat der Freund wieder geschrieben, gibt es keine Hinweise auf irgendjemand anderen? Don, nein, Sie werden keinen anderen finden.
Oh.
Und woher konnte der Junge wissen, dass es keine Hinweise auf einen anderen geben wird? Ja. Fragezeichen, ne?
Und auch mit den Fingerabdrücken, also.
Ja. Und jetzt kam jetzt erstmal der Entschluss des Richters. Das finde ich jetzt echt ziemlich krass. Und zwar, der Richter setzt den Jungen auf freien Fuß, denn er ist jung und soll wieder zur Schule gehen. So. Aber einige Eltern wollten keinen Dreifachmörder im Umfeld ihrer Kinder. Mhm. Und dann hat die Schule sich dagegen entschieden. Und dann platzte eine weitere Bombe bei der Anklageschrift. Was denkst du, kommt jetzt noch?
Keine Ahnung.
Vergewaltigung.
Oh nein.
Man fand Spuren in Martellas Genitalbereich passend zu einer Vergewaltigung. Allerdings bestreitet das die Verteidigung mit der Begründung, dass sie sich die Spuren irgendwie selbst beigebracht hat, beziehungsweise, dass es vom Reiten ohne Sattel gekommen ist. Aber andererseits kann das auch das Motiv der Tat gewesen sein.
Wobei ja noch nichts auf, also ihn als Verdächtigen wirklich, wobei ja kein Beweis jetzt wirklich stichhaltig ist, dass es sich um ihn gehandelt haben
genau.
muss.
Genau, aber Indizien.
Ja.
Gut, dann gehen wir mal weiter. Und zwar, am Tag der Verhandlung sind die dann nochmal mit dem Richter zur Farm gefahren und haben alles nochmal begutachtet, den Tatort. Und zwar auch über dieses gefundene T-Shirt haben sie nochmal gesprochen und dann haben sie noch Blutspuren am Baum gefunden, wie die da hingekommen sind und auch Blutspritze an der Tür. Vor Ort sind sie auch nochmal auf dieses T-Shirt eingegangen. Und zwar, dieses T-Shirt hatte laut Gutachter nicht nur Blutspuren, sondern auch Blutspritzer. Und wenn es Blutspritzer hatte, musste der Junge in der Nähe gewesen sein. Es geht gar nicht anders. So, und jetzt wird es nochmal ganz spannend, weil jetzt wird die Staatsanwaltschaft nochmal diesen ganzen Fall rekonstruieren. Mhm. Und der fand laut Staatsanwalt wie folgt statt. Erst musste die Mutter sterben. Die Kugeln treffen sie in den Rücken und lähmen sie. Aber sie sieht den Angreifer nicht. Man sagt, kann das vielleicht sagen, sogar zum Glück. Ne?
Ja.
Das nächste Opfer, Martella. Sie wird in den Brustkorb getroffen, kann aber aus der Hintertür fliehen. Dann stürzt der Vater auf den Angreifer. Der Angreifer schießt zweimal. Dann rennt der Angreifer raus und sucht Martella. Findet sie unter einem Baum und schießt ihr mehrmals ins Gesicht und nimmt einen stumpfen Gegenstand und schlägt auf den Kopf ein. Deshalb befanden sich dann auch so eine Blutlache im Freien und vor dem Baum. Mhm. Der Angreifer rennt zurück ins Haus und holt eine zweite Waffe. Martella ist immer noch nicht tot und wankt zurück ins Haus. Daher diese Blutspritzer dann an dieser Hintertür. Ja. Ein Moment verharrt sie dann am leblosen Körper des Vaters. Eine Blutspur zeigt dann zum Telefon, wo sie wohl vermutlich Hilfe rufen wollte, bevor sie zusammengebrochen ist. Jetzt kehrt der Angreifer zurück mit einem Gewehr und schießt jeden in den Kopf. Die Verteidiger riefen nun Don in den Zeugenstand.
Das heißt, die Vergewaltigung hat nicht direkt unmittelbar
genau, da komme ich davor. Noch später, da komme ich noch drauf. Die Verteidiger riefen nun Don in den Zeugenstand. Alle achteten auf seine Reaktion. Er war völlig emotionslos. Er bestritt die Tat und auch die Vergewaltigung. Er hielt Stand völlig regungslos. Mhm. Soll ich vorstellen, ne? Aber Don bleibt weiterhin in Haft. Sein Vormund und viele aus seiner Verwandtschaft unterstützen ihn trotzdem. Sie waren überzeugt, dass die Staatsanwaltschaft keine Beweise hatte, nur Schnipsel von Indizien. Mhm. So wie du das eben auch schon gesagt hast. Ne? So, und jetzt kommt der Tag des Urteils schon. Der Richter hat es so argumentiert. Keine Hinweise auf gewaltsame Eindringen auf diese Farm. Ja. Der Eindringling räumte den Waffenschrank nicht aus. Der war ja offen. Mhm. Was untypisch ist. Das ganze Geld lag noch auf dem Tresen. Und warum auch immer, warum haben sie einen Jungen verschont? Da können wir natürlich sagen, weil die den nicht entdeckt
haben. Genau,
gesehen
haben, ja.
Für den Richter wäre das die dümmste Farmattacke, die überhaupt passiert wäre. So hat er das gesagt. Und auch die Aussage hat der Richter ignoriert, dass der Junge sich versteckt hätte und für das alles nicht die Zeit gehabt hätte, diese Tat durchzuführen. Mhm. Weiterhin hat der Junge ja nicht nachgeschaut, ob seine Eltern noch gelebt haben. Er hat keine Waffe genommen zur Selbstverteidigung und er hat keinen Notruf abgesetzt. Was auch gegen ihn alles spricht.
Wobei er ja davon ausgegangen ist, dass zu dem Zeitpunkt Ruhe eingekehrt war und die Täter schon die Farm verlassen hatten. Das heißt, deshalb hat er sich nicht wehren müssen. Und er ist ja direkt zur Polizei gefahren, anstatt einen Notruf abzusetzen.
Ja.
Also ich will nur sagen, es gibt Für- und Wider-Argumente.
Ja, ja, ja. Und dann folgte auch der Richter der Auffassung, dass Martella 12 bis 24 Stunden vor der Tat vergewaltigt wurde. Nachweislich haben in dieser Zeit auch keine anderen Personen die Farm besucht. Schlussfolgerung, der Vergewaltiger war auch der Mörder. Mhm. Der Richter hält somit Don für schuldig an den Morden der Mutter, Vater und Tochter. Aufgrund Vertuschung der Vergewaltigung an seine Schwester. Und ich finde es auch so schlimm. Die Großmutter sagte auch nach dem Statement des Richters, nach all den Beweisen, die sie gehört hat, ist er schuldig. Und wenn er das muss, muss er natürlich bestraft werden. Aber ich habe Mitleid mit ihm und er wird immer das Kind sein, was er für mich war. Hm. Traurig, ne, eigentlich?
Ja, total traurig.
So, und die Höchststrafe, die er für diese Tat erwarten kann, sind 25 Jahre. Der Richter verhängte eine 20-jährige Haftstrafe und sagte, ich erlasse Ihnen 5 Jahre, sehen Sie es als Fenster, aus dem Sie hinausschauen können. Aber ganz ehrlich, der Prozess ist jetzt vorbei, aber es sind viele Fragen irgendwie ungeklärt. Und ich sage jetzt einfach mal so, die sind eingesperrt in dem Kopf des Jungen und er wird wahrscheinlich niemals darüber reden.
Aber er beteuert nach wie vor seine Unschuld.
Ja. Ja.
Ich finde, das ist kein klarer Fall. Also nee. Ich verstehe das schon, es ist schon sehr wahrscheinlich.
Ja.
Aber 100% klar ist es auch nicht. Es könnte ja auch ein nahestehender
Verwandter gewesen sein.
Oder? Ja, Verwandter oder Bekannter. Ich meine, das werden sie auch abgecheckt haben. Aber theoretisch könnte das ja auch der Fall sein. Ne?
Aber mal ein bisschen was anderes heute von mir, oder?
Ja, fand ich sehr gut, den Fall.
Ja, fand ich auch. So, Tanja, jetzt kommt es ja zu deinem Fall. Aber dein Fall letzter Woche, den konnten ja nicht alle Hörerinnen und Hörer hören, weil der ja exklusiv für Podimo war. Der hat mich noch ein paar Tage mitgenommen. Also ich habe immer an diese Frau gedacht, die da so eingesperrt unter diesem Bett lag.
Ja.
Also es hat mich echt noch ein paar Tage mitgenommen, muss ich schon sagen. Ja. Also ich hoffe, dass es heute mal so ein bisschen softer wird bei dir, oder?
Ja, auf eine Art würde es softer. Gut, man muss jetzt sagen, im letzten Fall ist ja die Person, um die es tatsächlich in der Hauptsache ging, gar nicht verstorben.
Ja, Gott sei Dank.
Das ist hier jetzt anders.
Ja. Oh, okay.
Und zwar musst du dir vorstellen, die Szene Nummer 1, ein ganz großes Anwesen, so ein ganz herrschaftliches Haus, wo der nächste Nachbar erstmal ein bisschen weiter weg ist. Und im November 1971 läuft so ein Mädchen und der Nachbar, der auch ihr Theaterlehrer ist, kommt auf sie zu und sie sagt zu ihm, falls in den nächsten Tagen mein Vater sie kontaktiert und irgendwie sowas sagt wie, wir sind im Urlaub oder gerade krank oder irgendwie sowas, rufen Sie sofort die Polizei.
Oh.
Ja. Das ist Szene Nummer 1 in den 70ern. Mhm. Und jetzt spulen wir mal 17 Jahre vorwärts zum 21.05.1989. Und zwar sitzt da ein Mann und guckt America's Most Wanted. Mhm. Da musste ich nämlich auch an dich denken, weil das ist ja quasi das amerikanische Aktenzeichen XY.
Ja.
Der guckt das und dort wird ein Fall vorgestellt und eine Büste aus Lehm gezeigt. Mhm. Und zwar stellt die das Gesicht des mutmaßlichen Täters dar, wie er heute aussehen müsste.
Also was finde ich auch immer ganz spannend.
Ja, und dieser Zuschauer sieht das also und denkt sich, der sieht genauso aus wie mein Nachbar.
Aber das war der, der angesprochen worden ist von dem Mädchen?
Nee, ach so. Der war das nicht. Mhm. Der geht also zur Polizei und meldet das. Der John List, der dort unter dem Namen Robert Clark bekannt ist, wird verhaftet.
Hm. Was war das der?
Er konnte sich 17 Jahre, quasi konnte er untertauchen. Und dieses Mädchen, was ganz am Anfang, was ich gesagt habe, dem Nachbarn gesagt hatte, rufen Sie die Polizei, wenn das passieren sollte. Ja. Das war seine Tochter. Was war jetzt also passiert?
Ja, da wirst du uns ja sicherlich jetzt aufklären.
Genau. Der John List ist 1925 geboren, war dann in der US Army, war im Koreakrieg und hat dann 1950, ungefähr 51, seine Frau kennengelernt. Die sind dann mehrfach umgezogen von Detroit nach Kalifornien, nach Michigan und haben 3 Kinder gehabt.
Mhm.
1965 haben sie sich in New Jersey niedergelassen, in diesem herrschaftlichen Haus. Denn da war der John List Vizepräsident einer Bank, hat also sehr gut verdient.
Wollte ich grad sagen, du musst ja richtig.
Genau, hat sich da auch ein hohes Ansehen erarbeitet und dann hatten die eben dieses wundervolle Haus mit sogar einem Ballsaal, also wirklich riesig muss das gewesen sein.
Und 3 Kinder haben die, ne?
Und 3 Kinder. Am 9.11.1971 hat John List seine Frau, seine drei Kinder und seine Mutter mit einer 9mm Waffe und dem Colt seines zu dem Zeitpunkt verstorbenen Vaters getötet. Seine Frau und seine Mutter waren im Haus. Mhm. Beide hat er mit einem Kopfschuss getötet. Und seine zwei Kinder, die kurz danach von der Schule kamen, denen hat er beiden in den Hinterkopf geschossen.
Oh, da gehört ja auch was zu, seine eigenen Kinder zu erschießen.
Wobei Hinterkopf ist nochmal was anderes, ne, weil offensichtlich ins Gesicht gucken wollte er denen dabei nicht. Ne?
Ja. Wie alt waren die zu dem Zeitpunkt?
16 und 13. Dann hat er erstmal im Haus Mittag gegessen.
Und die ganzen Toten liegen drumherum.
Drumherum.
Schrecklich.
Er hat dann, ist er in die Stadt gefahren, hat die Bankkonten aufgelöst, die hatten.
Das finde ich ja auch schon mal sehr verdächtig.
Verdächtig. Sowas. Und hat dann seinen Sohn von der Schule abgeholt. Den letzten Sohn.
Ja.
Und als die zu Hause waren, hat er seinem Sohn in die Brust geschossen. Der hat sich wohl gewehrt. Mhm. Dann hat er ihm ins Gesicht geschossen. Oh. Das fand ich auch richtig derbe. Er hat dann alle Leichen in den Ballsaal gelegt und mit Schlafsäcken bedeckt. Bis auf die Leiche seiner Mutter. Die lag weiterhin im Dachgeschoss, weil die schlicht zu schwer war. Also er hat die nicht runterbekommen.
Oh.
Und dann hat er sie da liegen lassen. Dann hat er einen 5 Seiten langen Brief geschrieben an den Pastor und hat gesagt, er wollte die Familie vor dem Teufel schützen. Die Welt ist so schrecklich und das ist der Grund, warum er sie getötet hat.
Das war sein Motiv.
Ja, ich komme aber gleich nochmal dazu, wie es wahrscheinlich eher war. Dann hat er das Radio ganz laut gemacht mit einem religiösen Sender. Und er hatte ganz viele Briefe vorbereitet, die er an die Schule geschickt hat, wo er dann gesagt hat, die Kinder sind bei der Großmutter und kommen jetzt erstmal nicht. Also es war schon einigermaßen geplant, kann man sagen.
So diese Richtung, wie die Tochter das dem Nachbarn sagte.
Genau. Woher die den Verdacht hatte, man weiß es nicht. Die Nachbarn sind auf jeden Fall erstmal überhaupt nicht misstrauisch gewesen, weil, wie ich schon gesagt habe, das war ein sehr, sehr großes Gelände und man hat da jetzt nicht so die ganze Zeit ganz engen Kontakt gehabt und die Familie hat sowieso recht zurückgezogen gelebt. Und offensichtlich hatte der Mann das ja auch nicht so ernst genommen, was die Tochter gesagt hatte. Irgendwann haben die aber gemerkt, dass die ganze Zeit das Licht brennt, aber keinerlei Aktivitäten im Haus stattgefunden haben. Daraufhin haben sie nach 4 Wochen dann die Polizei gerufen und die hat dann eben diese verwesten Leichen gefunden. Jetzt hatten sie aber ein Problem, den Journalist zu finden. Und weißt du warum? Der hatte aus allen Fotos, die es gab im Haus, seinen Kopf ausgeschnitten.
Schlau.
Also wie gesagt, das war echt geplant, ne?
Ja.
So, das heißt, sie hatten keinerlei Anhaltspunkte. Und deshalb sind sie auch nicht weitergekommen. Mhm. Und haben eben 17 Jahre später, da gab es nämlich dieses amerikanische Aktenzeichen XY erst seit 2 Jahren, das heißt, es war ganz frisch, haben sie die Chance genutzt und haben eben dann aus Beschreibungen diese Büste aus Lehm fertigen lassen. Und wie sich dann herausstellte, als sie ihn gefunden hatten, sah diese Büste ihm sehr, sehr ähnlich. Und über diesen Weg haben sie ihn dann gefunden.
Darf ich noch mal kurz fragen, diese Beschreibung, das waren dann von den Nachbarn wohl, die da gewohnt haben?
Genau. Und
die haben das
genau. Und natürlich dann mit den Experten, die dann gesagt haben, okay, wenn der zu dem Zeitpunkt so aussah, dann sieht er 17 Jahre später so aus.
So aus, in etwa. Ja, okay.
Die waren selber überrascht, dass das so gut getroffen hat. Ne?
Ja.
So, und der John List hatte seit 1972 in Colorado gelebt, als Buchhalter unter dem Namen, wie ich ihm schon gesagt habe, Robert Clark, und hatte 1985 sogar wieder geheiratet. Er hat die ganze Zeit weiterhin geleugnet, John List zu sein, bis dann 1990 über die Fingerabdrücke, die er beim Militär abgegeben hatte, weil ich hatte ja gesagt, er war bei der US Army, seine Identität eben zweifelsfrei geklärt werden konnte. Und dann dröselte er sein Motiv nochmal ein bisschen genauer auf. Es war nämlich so gewesen, dass er 1971 seinen Job verloren hatte. Das heißt, die hatten jetzt dieses riesige Haus, dieses Anwesen und alles, was sie sich aufgebaut hatten und er konnte das finanziell definitiv nicht halten. Mhm. Er hatte heimlich von dem Konto seiner Mutter das Geld immer geholt, um die Hypothek zu bezahlen.
Oh, da hat er also erstmal so dieses Scheinbild aufrechterhalten. Genau. Ja.
Und hat das sogar so weit getrieben, er ist jeden Tag morgens aus dem Haus und hat den Tag am Bahnhof verbracht.
Ja, auch. Oh.
Und weiterhin so getan, als wäre er den ganzen Tag bei der Arbeit. Mhm. Das war also ein Motiv. Das andere war, dass er unbedingt von seiner Frau weg wollte. Seine Frau war Alkoholikerin gewesen und hatte ihm 1969 gestanden, dass sie seit Jahren bereits Syphilis hat. Sie hatten in einem Staat geheiratet, wo man keinen Nachweis erbringen musste über eine Blutuntersuchung, dass man schwanger ist, sodass er ihr das glauben musste. Und sie hatte ihn somit eben zu dieser Heirat gezwungen. Ihr erster Mann war im Krieg verstorben. Und es stellte sich dann erst nach der Heirat heraus, dass sie zu dem Zeitpunkt gar nicht schwanger war. Sie haben ja dann später 3 Kinder bekommen, aber nichtsdestotrotz. Ja. Und durch die Syphilis, hat er gesagt, wurde sie paranoid und hat sich von einer attraktiven jungen Frau in eine ganz ungepflegte Frau entwickelt, vor der er sich richtig geekelt hat.
Ja, die war schon abstoßend für ihn dann.
Genau. Mhm. Und was auch ganz schlimm für ihn war, dass er ganz oft von ihr gedemütigt wurde. Sie hat zum Beispiel ganz häufig in der Öffentlichkeit betont, dass er im Vergleich zu ihrem ersten Ehemann super schlecht im Bett gewesen ist. Also das musst du dir mal vorstellen, was das für eine Demütigung ist. Ne? Und somit hatte er eben diesen finanziellen Druck, diesen Hass auf seine Frau und eben so ein bisschen dieses Religiöse, dass er dachte, er möchte nicht, dass seine Kinder in dieser Welt aufwachsen. Mhm. Und damit hat er dann eben diesen Plan geschmiedet und eben diese Morde begangen.
Die Kinder konnten da nun gar nichts für, ne?
Genau, die konnten da gar nichts für. Und die Psychologen haben herausgefunden, dass er eine zwanghafte Persönlichkeitsstörung hatte und haben ihn auch häufiger gefragt, warum er keinen Suizid begangen hat.
Das scheint wohl üblich zu sein bei solchen Menschen.
Ja, und da hat er aber gesagt, er will ja in den Himmel kommen und deshalb konnte er keinen Suizid begehen.
Mit so einer Tat?
Genau.
Kommst du auch nicht in den Himmel.
Und er hatte noch versucht, er hat 5-mal lebenslänglich bekommen, er hatte noch versucht, ein bisschen was daran zu drehen, in Anführungsstrichen, weil die Beweise unter anderem beispielsweise der Brief an den Pastor war und da hat er gesagt, das fällt ja eigentlich unter die Schweigepflicht und den hätte man gar nicht benutzen dürfen.
Ach so, ja. Mhm.
Aber nichtsdestotrotz war natürlich alles total eindeutig, dass er das gewesen ist und somit war das Urteil auch rechtskräftig. Wie gesagt, er hat dann 5-mal lebenslänglich bekommen. Ist er 2008 aber im Gefängnis dann verstorben.
Weißt du, wann war es, der noch gestorben?
An der Lungenentzündung.
Ja, Tanja.
Aber da kannst du mal sehen, ne? Also Aktenzeichen XY.
Das hat schon viele
Hat dazu Sachen. Geführt, ne?
Ja, Tanja, das war ja heute auch wieder eine
verzwickte Geschichte.
Ja. Wir hatten ja beide Familien diesmal, ne?
Genau.
Die zu Tode gekommen sind, kann man so sagen. Ohne dass wir uns abgesprochen haben.
Ja.
Gut. Dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche.
Bedanken uns fürs Zuhören.
Und sind dann nächsten Dienstag, denkt dran, nicht mehr samstags bzw. sonntags, nächsten Dienstag dann wieder zu hören mit einer neuen Folge von Crime Up Your Life.